Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einen schönen guten Nachmittag, kann man uns verstehen? Ist laut genug? So, wir haben ein paar Minuten verloren, die werden wir jetzt schnell nachholen. Wir sind hier, um Roman vorzustellen, einen Kriminalroman vorzustellen von dieser Autorin, Marina Heib. Hallo. Marina Heib kommt aus Hamburg, wohnt in Hamburg, kommt aber eigentlich aus dem Saarland, glaube ich.
Ja.
Und wir haben gehört, wir müssen nah an die Mikrofone rangehen, damit Sie das verstehen können. Mein Name ist Markus Nägele, ich bin Verlagsleiter bei Heine Encore und Heine Hardcore. Heine Hardcore gibt es schon eine ganze Weile, ist ein gefährliches Label und wir haben letztes Jahr einen neuen Verlag gegründet, der heißt Heine Encore. Eher für anspruchsvolle Literatur, Romane und Sachbücher. Und Marina Heib ist gleich in dem zweiten Programm dabei. Warum ein Krimi bei einer eher anspruchsvollen Reihe? Weil Marina Heib sehr gut schreiben kann. Finden wir auf jeden Fall.
Dankeschön.
kennt jemand Marina Heib bereits? Wer ist ihr ein Name? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehr gut. Wer sie noch nicht kennt, sollte sich dieses Buch anschauen. Es gibt auch ein Hörbuch dazu, gelesen wunderbarerweise von Anna Thalbach, die der ein oder andere kennt. In dem Buch spielt Leipzig auch eine Rolle, eine kleine Rolle, die wir gleich erörtern werden. Marina Heib hat studiert interessanterweise Orientalistik und Philosophie, hat dann für Zeitschriften gearbeitet. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche das so waren. Kann man die nennen?
Cinema, Fit for Fun. So. Cinema, Fit for Fun zum Beispiel. Publikumszeitschriften. Ja, hauptsächlich Film.
Da stellt sich natürlich die Frage, warum wird eine Journalistin mit Orientalistik, Philosophie und dann solchen, ja doch eher große, breite Publikumszeitschriften zur Autorin? Marina Heib hat bereits 5 Romane geschrieben und ein Erzählband, richtig? Oder ein Thriller?
Ja.
Und das ist ihr erstes Buch bei uns. Die war vorher beim anderen Verlag, hat eine kleine Pause eingelegt. Danach werde ich dich auch gleich... Wir duzen uns, weil wir kennen uns jetzt ein bisschen, sonst wäre es komisch, zumindest für mich. Mhm. Ja, die Frage A, wie kommt man zum Krimi-Schreiben? Wobei wir werden doch gleich reden, ob das normaler Krimi ist oder was anderes auch ist. Aber wie wird man zur Schriftstellerin und wieso hast du eine längere Pause eingelegt?
Also angefangen zu schreiben habe ich schon in der Schule, quasi sehr früh, kurz nachdem ich schreiben gelernt hatte, habe immer sehr, sehr gerne gelesen und habe dann quasi mit 7 meinen ersten Roman angefangen. Da bin ich auf 2 Seiten gekommen. Da ging es um einen weiblichen Tarzan, der originellerweise Jane hieß. Ich habe immerhin 2 Seiten geschafft. Und dann war eigentlich, also der Lebensweg war ganz normal, Schule, Abitur. Dann habe ich angefangen zu studieren, wusste überhaupt nicht, was ich danach mit meinem Studium anfangen sollte. Orientalistik, Philosophie ist ja mehr so, sind ja mehr so die Orchideenfächer. Und dann habe ich angefangen, im journalistischen Bereich zu arbeiten, weil ich wusste, da kann ich schreiben, was ich immer sehr gerne machen wollte. Und als Filmjournalistin, weil ich auch gerne Filme angeguckt habe, was ich immer noch gerne tue. Also ich mochte schon immer sehr gerne erzählte Geschichten und schreiben. Und insofern, nach meiner journalistischen Laufbahn habe ich mal ein Jahr Pause gemacht, mich so orientiert und bin dann quasi, habe ich mein erstes Buch geschrieben und dann bin ich zum Fernsehen rüber gewechselt, wo ich aber auch schreibe. Also da schreibe ich Drehbücher für Serien und habe also quasi mein ganzes Leben lang mein Geld mit Schreiben verdient. Und dass ich angefangen habe, Krimis zu schreiben, liegt einfach daran, dass ich quasi jetzt, wo ich seit schon ziemlich lange im Serienbereich arbeite, diese heile Wohlfühlwelt des Fernsehens. Ich brauchte da so ein Gegenpart, und um wahrscheinlich irgendwie so andere Dinge auszuleben, düstere Geschichten zu erzählen und nicht eben immer diese Geschichten von Telenovelas, alles wird gut, weil in der Realität sieht das ja ganz anders aus.
Und die Krimis, die du vorher geschrieben hast, das waren ja eher so Ermittlerarbeit, also klassische Kriminalromane. In dem Buch ist eigentlich keine Ermittlertätigkeit vorhanden. Es ist auch ein Roman, es ist ja immer schwierig, über Krimis zu reden, weil man will die Leute ja dazu bewegen, A, dass sie es später lesen und auch noch nicht sofort erfahren, wie die Auflösung ist. Also wir müssen uns sehr aufpassen bei dem Buch, weil es gibt so einige Überraschungen. Und der Grund, warum die Frau, um die es gleich geht, tut, was sie tut, ja, wir müssen da vorsichtig sein, nicht zu viel zu verraten. Aber du hast ja ein paar Stellen rausgepickt, die, glaube ich, eher die Lage schildern als die Auflösung. Der Roman spielt in einer nicht ganz genau bestimmten Welt, also die Welt kennt man schon, dass ein paar Orte fallen in der Jugend der Protagonistin, in Leipzig, in Berlin, im Spreewald, aber wo der Roman letztendlich dann spielt und auch wie die Frau heißt, wird nicht verraten. Gab es dafür einen speziellen Grund?
Naja, also dass die Frau keinen Namen hat, darüber kann ich ganz schlecht reden. Also das wäre schon, würde schon ein bisschen Richtung Spoiler gehen. Es gibt Orte, die genannt sind, wie zum Beispiel auch Heidelberg oder die Vogesen, wo sich diese Protagonistin befindet. Aber letztlich ein Ort zum Beispiel wird überhaupt nicht näher benannt. Letztlich ist es egal, weil es mir um die Geschichte ging und nicht um die Verortung. Und also mir ging es um ein universelles Problem. Das jetzt klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber es geht eben nicht darum, Lokalkolorit zu zeigen oder eine bestimmte Gegend zu beschreiben, so, sondern es geht tatsächlich wirklich in erster Linie, und ich glaube, es ist eine ziemlich reduzierte Angelegenheit, um diese eine Protagonistin, die Ich-Erzählerin, und ihre Beweggründe für das, was sie tut, nämlich Morden.
Genau, und die Stelle, wo es ums Morden geht, das ist so eine quasi im Prolog, später im Prolog, die liest du jetzt, glaube ich, erstmal vor, bevor wir dann weiterreden über die Person und über dich.
Ja, also ich fange an mit einer kleinen Sequenz, um die Person ein bisschen zu beschreiben, damit sie sich orientieren können, um wen es hier geht, und dann gehe ich gleich mal in medias res. So. Ich bin jetzt 34 Jahre alt. Sehr lange habe ich dem Wunsch meiner Mutter entsprechend versucht, etwas Normales zu sein und vorgegeben, es zu sein. Es ist mir einigermaßen gut gelungen. Ich bin groß, schlank, hübsch, gebildet und erfolgreich. Ich habe nun halblanges, brünettes, leicht welliges Haar, das nicht mehr wie Unterholz von meinem Kopf absteht, sondern durch einen gestuften Bob nach einer richtigen Frisur aussieht. Meine Gesichtszüge sind klar, ich kleide mich stilvoll, verdiene gutes Geld und genieße beachtliche Erfolge im Job und bei Männern. Zudem besitze ich eine schicke Eigentumswohnung in Berlin-Mitte. Ich bin zwar nicht verheiratet und habe keine Kinder, aber dafür ist ja noch Zeit. Man akzeptiert mich als selbstbewusste, unabhängige junge Frau. Es wird schon lange nicht mehr über mich gelacht. Und falls doch, lache ich mit. Manche Menschen mögen mich sogar, mein Chef zum Beispiel, weil ich klug und geradlinig sei und mich nicht anbiedere. Außerdem sei ich auch ein bisschen seltsam und geheimnisvoll, aber auf die sexy Art, und das hat er gesagt. Die Spuren des Sonderbaren von früher haften mir noch an, aber in pudrigen Mikrodosierungen scheinen sie für meine Umwelt nicht nur akzeptabel, sondern in gewissem Maße auch interessant. Als wäre das Sonderbare an mir inzwischen nur noch eine Art kleiner Leberfleck, die Schönheit des Makels. Mein Leben verlief also in den letzten Jahren ganz normal, vielleicht besser als normal. Ich habe eine Zeit lang sogar selbst daran geglaubt. Zwar war ich mit dem unwohlen Gefühl aufgewachsen, anders zu sein als die anderen Kinder, auch wenn ich den Grund dafür nie verstand, aber ich habe es verdrängt, habe die lauten und jede noch so leisen Zweifel an meiner Normalität erstickt. Doch dann geschah etwas, das alles zurechtrückte. Meine mühsam aufgebaute Welt wurde zersplittert und zu einem neuen Ganzen zusammengefügt. Das Bild, das entstand, war ein Spiegel, und ich sah hinein. Es geschah an einem Donnerstag im November des vorletzten Jahres. Als Kind dachte ich noch, man kann sich aussuchen, was man werden will, das sagen sie einem. Bis man die vorgegebenen Grenzen zu weit ausdehnt und sich aus einem Fenster ins Freie schwingt. Da lernte ich, ich werde niemals Pippi Langstrumpf sein, das stärkste Mädchen der Welt. Ich werde weder Tarzan noch Winnetou sein. So wie ich mir als Kind in der Welt der Fantasie verfangen die Rippen brach, so bin ich als Erwachsene auch mit meinen Bemühungen um Normalität gescheitert. Jetzt stelle ich mich meinem Schicksal und meiner Bestimmung. Mein neues Ziel ist weniger Beruf als Berufung. Ich werde Mörderin.
Dieser letzte Satz, dieser Prolog geht ja über, weiß nicht, 10, 15 Seiten und ist so ein bisschen so die Jugend dieser Protagonistin. Sie hat als großes Vorbild Pippi Langstrumpf und in der Schule wird sie da immer ein bisschen aufgezogen von ihrer Lehrerin und eher so ein bisschen gehänselt. Sie ist so ein bisschen so eine Außenseiterin. Und warum sie zur Mörderin wird, das werden wir natürlich jetzt nicht erklären, weil das würde wirklich spoilern. Aber wie kamst du auf die Idee, diesen Prolog so anzulegen und dann mit dem Schlusssatz, sollte es einfach ein Cliffhanger sein, dass dann die Leute echt geschockt sind? Also wir haben das Buch eingekauft nach dem letzten Satz. Da sitzt die Agentin hier vorne, so sehen die aus, Literaturagenten. Und ja, aber wir haben nach dem Prolog gesagt, das ist schon ein Knaller. Und haben dann auch weitergelesen, bevor wir es eingekauft haben. Aber die Entscheidung war sehr schnell, weil es eben mal nicht ein Roman ist, der mit der Leiche beginnt und wo dann gleich der Ermittler kommt. Das, was du früher ja so geschrieben hast. Es gibt einen Fall und dann gibt es einen Ermittler und dann wird eben ermittelt. Sondern es ist eher ein Roman, der im Kopf sehr viel sich abspielt und dann eine Frau eben zur Mörderin wird. Und das ist die Hauptfigur, die auch sympathisch ist, aber eben Mörderin ist. Wie hast du das zusammengebracht? Ethisch, moralisch? Wie, also ich meine, ich habe es nachvollziehen können dann, aber es ist natürlich ein harter Schritt.
Ja, deswegen habe ich auch den Prolog vorangestellt, weil die Frau, also diese Protagonistin in diesem Buch, wirklich ziemlich grausame Dinge tut. Und man eigentlich, wenn man da gleich einsteigen würde, denken würde, oh mein Gott, mit dieser Figur will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Das heißt, meine Aufgabe für mich war, diese Figur erstmal nahezubringen, zu zeigen, das ist ein Mensch, der hatte eine Kindheit, sogar eine behütete Kindheit, der hat Dinge erlebt, die wir alle kennen, in der Schule gemobbt werden oder erfolgreich sein, Dinge gut können, Dinge nicht gut können. Deswegen war es mir wichtig, zuerst diese Figur einzuführen als ganz normaler Mensch, um dann eben ja, zu diesem Bruch zu kommen. Ich werde Mörderin und das Buch ist eben so aufgebaut, dass sich dann ab diesem Prolog, ab diesem Satz aufblättert zwischen den einzelnen Morden, die sie begeht, was sie dazu bringt. Und für mich war es einfach interessant herzustellen oder zu versuchen herzustellen, dass man nachvollziehen kann, warum diese Frau, die zuerst wirklich wie eine völlig krankhafte Mörderin rüberkommt, nachzuvollziehen, was geht in der vor?
Was uns daran sehr gut gefallen hat, ist, dass eigentlich alle Figuren, auch die Nebenfiguren, extrem fein ausgearbeitet sind und das in relativ knappen Worten. Der Roman ist nicht wahnsinnig dick, ist kein 700-Seiten-Werk, wird ja gerade diskutiert, warum Romane alle 700 Seiten haben müssen. Der hat genau 250. Aber auf den 250 Seiten lernt man extrem viele Figuren kennen. Auch die Negativen werden, fanden wir, extrem gut ausgeleuchtet. Also jede Figur hat Farbe und hat Charisma. Und vielleicht wollen wir jetzt auch reingehen tatsächlich in die erste Figur, die dran glauben muss. Der erste Mann, also wir können ja vielleicht so viel erzählen, dass sie einen Plan hat. Diese Frau beschließt irgendwann, Männer zu töten. Sie weiß relativ genau, wie viele.
Vier
Männer und die werden der Reihe nach, das kann man glaube ich schon verraten, oder?
Ja, ja.
Kalt gemacht auf verschiedene Art und Weise. Jetzt aber nicht so metzelmäßig, das gefällt mir nämlich nicht so bei vielen Krimis. Also seitenlang, wie dann das Blut runterläuft, das wird relativ kühl beschrieben, aber trotzdem sehr drastisch. Wollen wir dann eine reingehen?
Ja, wir wollen mal in einen reingehen. Nein, den ersten Mord. Also die Frau hat einen Plan aufgestellt. Diesen Plan arbeitet sie akribisch ab. Sie hat sich ein Jahr darauf vorbereitet, auch sehr akribisch. Und der erste, mit dem sie beginnt, heißt Hermann.
So, ja, noch eine Rückfrage wegen dieser akribischen Vorbereitung. Also die wird genau geschildert. Sie hat ihren Job und nimmt sich dann ein Sabbatical. Sie braucht ein Jahr, um ihren Mord zu planen, den ersten Mord oder eigentlich alle Morde. Mhm. Also sie sagt zu ihrem Chef, ich brauche jetzt mal gerade eine Auszeit und macht Kampfsport, sie macht alle Arten von Dingen, um perfekt vorbereitet zu sein.
Ja.
Hast du da viel recherchieren müssen?
Nö, also ich habe ein bisschen, die Vorbereitung findet hauptsächlich in Litauen statt, irgendwo auf dem Land, im Versteck. Da habe ich schon ein bisschen recherchiert. Aber letztlich ist einem ja vollkommen klar, dass man nicht nur sportlich, also wenn man sich als 34-jährige Frau, die sie ist, darauf kapriziert, 4 Männer zu töten, sollte man nicht nur körperlich fit sein, das ist eine Voraussetzung, sondern sie arbeitet halt auch irgendwie an ihrer geistigen Aufmerksamkeit und so. Aber da habe ich nicht recherchiert. So, das fand ich jetzt irgendwie so. Also sie geht nicht dumm da rein, sondern weiß genau, was sie tut und was sie will. Dann lass ich sie mal was tun. So, ich steige jetzt einfach quasi ein. Sie hat den Hermann hat sie schon bei sich. Niemand wird, niemand kann mich mit Hermann in Verbindung bringen. Sie werden in seinem persönlichen Umfeld nach dem Täter suchen. Vielleicht verdächtigen Sie seine Frau, obwohl Frauen selten das tun, was ich tun werde. Aber sie werden keinesfalls eine harmlose, einsame, frustrierte und verzweifelte Camperin im Visier haben, die rosa Crocs, Shorts von Lacoste und Shirts mit Strassmotiven trägt und ihrem untreuen Gatten hinterherjault. So eine tut nicht das, was ich tun werde. Jämmerlichkeit ist eine hervorragende Deckung. Die letzten Nächte habe ich in meinem Auto verbracht, unbequem, aber machbar. Die Gegend hier ist rund um das Kaff so dünn besiedelt, dass niemandem ein Auto auffällt, das von der verlassen daliegenden Landstraße in einen noch verlasseneren Waldweg einbiegt. Jetzt fahre ich mit Hermann im Kofferraum zu der leerstehenden Scheune, die exakt 73 Kilometer von seinem Wohnort entfernt liegt und die ich schon vor Wochen ausgekundschaftet habe. Die Dosis an Ketamin, die ich Hermann verpasst habe, wirkt nicht allzu lange. Als ich ihn aus dem Kofferraum in die Scheune zerre, ist er nicht mehr bewusstlos, sondern schwebt in einer Art Zwischenwelt. Sein Geist pendelt haltlos zwischen Realität und Rausch. Ich muss warten, bis er klar im Kopf wird. Das fällt mir schwer. Ich bin aufgewühlt. Dabei weiß ich gar nicht genau, was mich aufwühlt. Mein erster Mord steht kurz bevor. Habe ich Skrupel? Habe ich Angst zu versagen? Oder habe ich Angst zu genießen? Ich warte. Hermann liegt delirierend vor mir auf dem mit altem Stroh bedeckten Boden. Ich habe ihn an Händen und Füßen festgepflockt. Wenn er endlich zu sich kommt, wird er merken, dass er seinen Körper nicht bewegen kann, dass er mir ausgeliefert ist. Ich lege alles bereit. Ich warte. Hermann regt sich unruhig. Er hat sich in seiner Bewusstlosigkeit im Kofferraum eingenässt, aber ich nehme den Uringeruch, der von seiner Jogginghose ausströmt, kaum wahr. Die Luft in der Scheune ist ohnehin heiß und zäh. Außerdem habe ich in der Zwischenzeit ein paar Zigaretten geraucht. Zudem riecht es hier nach Staub und Spreu und Schimmel und dem in den Ecken herumliegenden Rattenkot. Ich weiß, das Rauchen ist nicht gut für meine Gesundheit, aber wer macht schon alles richtig? Hermann braucht etwas Zeit, um sich geistig halbwegs ans Tageslicht zu kämpfen. Vermutlich halluziniert er. Oder er ist in einem durch das Ketamin verursachten K-Hole, wie es in der Drogenszene heißt. Bei Überdosierung, und ich habe definitiv überdosiert, kann Ketamin Psychosen und Nahtoderlebnisse auslösen. Ich gebe ihm Zeit. Ich werde warten, bis er die Highs and Lows der Droge durchwandert hat. Wenn er wieder klar im Kopf ist, wird er ein echtes Nahtoderlebnis haben. Dafür werde ich sorgen. Nun bin ich ganz ruhig. Kein Zögern, keine Zweifel. Langsam kommt er zu sich und begreift, dass die Realität mindestens genauso unangenehm ist wie der unfreiwillige Drogenrausch. Er blickt sich um, sieht mich nun mit bewusstem, wenn auch verständnislosem Blick an. Ich sage ihm, dass er sterben wird. Tatsächlich. Nach dem ersten Schock entscheidet er sich für Aggression. Hermann ist ein Machtmensch. Er zerrt an seinen Fesseln und tobt und tut und macht und schimpft und fragt und fordert und droht. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Das muss eine Verwechslung sein. Binden Sie mich los, sofort. Entschuldigung. Ich lasse ihn gewähren. Niemand hört ihn hier außer mir. Nur ein einziges Mal gebe ich ihm eine Antwort. Vielleicht ist er dann ja still. Ich bin der Jäger und du bist die Beute. Du hast keine Chance. Und dies ist keine Verwechslung, Harry. Er wird blass, als ich ihn Harry nenne. Ich sehe, wie es in ihm arbeitet. Ich rauche eine weitere Zigarette und betrachte ihn. Meine Ruhe beunruhigt ihn zutiefst. Seine im Alltag so demonstrativ zur Schau gestellte Selbstsicherheit verlässt ihn mehr und mehr. Ich sehe, wie Angst in jede seiner Zellen kriecht. Aber das ist mir nicht genug. Es wird nie genug sein. Es dauert, bis er es begreift. Aber er versteht es nicht. Er weiß nicht, warum er hier ist, warum ich hier bin. Es dämmert ihm, aber er will es nicht wahrhaben. Ich packe mein Besteck aus, langsam, bedächtig. Seine Augen treten hervor, als er das Messer sieht. Sein Körper wird steif. Dann bäumt er sich auf, zerrt wieder an seinen Fesseln. Hermann beginnt zu hyperventilieren. Ich schaue ihn an, betrachte ihn eingehend, will sehen, ob der Wolf den Wolf erkennt. Doch er gibt sich hartnäckig als Schaf aus, das keine Ahnung hat, wieso es auf der Schlachtbank liegt. Als er wieder etwas gleichmäßiger atmet, schneide ich ihm die vollgepissten Klamotten vom Leib. Er riecht stark nach Schweiß. Wieder nässt er sich ein. Obwohl ich ihn knappe 2 Monate beobachtet habe, kommt es mir vor, als sehe ich ihn zum ersten Mal. Nackt wie er ist. Bloß. Er hat Gänsehaut am ganzen Körper. Ich weiß nicht, ob er friert oder ob es die Furcht ist. Ich glaube, er friert vor Furcht. Seine Brustwarzen sind hart, sein graublaues Glied ist schlaff und schrumpelig. Die Beine sind dünn, aber die Waden kräftig. Seine Füße sind hässlich und mit Hornhaut bedeckt. Die Fußnägel zu lang, gelb und dick. Die Brust ist eingefallen. Ein paar weiße Haare kräuseln sich in dem Trichter und um seine Brustwarzen. Finde ihn widerlich. Blicke auf seinen alten, wächsernen Leib, nehme mein Messer und zögere. Nicht aus Unentschlossenheit. Eigentlich wollte ich Hermann quälen, eine gefühlte Ewigkeit lang. Als ich hatte, saß ich knapp 2 Stunden darin und stellte mir vor, wie das Blut man schießen, wie es Stroh, Spreu und Staub einfärben und wie das Leben heraus ins Nichts pulsieren würde. Kein friedlicher Vorgang, ganz nicht. Nun liegt der Wolf nackt vor mir, all sein Haupt. Ich will ihn nicht anfassen, nicht einmal mit Handschuhen. Weiß nicht, was für ein Glück er hat. Ich nehme den Kanich aus dem Auto mitgebracht habe und übergieße Hermann mit Benzin. Es ist noch Leben in ihm. Er schreit, fleht, zappelt, bäumt sich auf, stemmt sich. Ich werfe ein Streichholz auf ihn und fackele seinen wilden, wütenden Widerstand gegen das Ende ab. Seine Schreie sind nervig. Ich stille. Dann, endlich, nur noch flackern, ein Wolf weniger.
Dankeschön.
Eine relativ harte Szene. Es kommen noch ein paar mehr, aber nicht nur. Es geht nicht nur um Gewalt, Rache. Und warum es Lämmer gibt und Schafe gibt und Wölfe gibt, das müssen Sie selber finden, wenn Sie das Buch lesen möchten. Marina Heib ist heute Abend noch der Lesung im Landgericht. Da ist eine Krimi-Nacht ab 19 Uhr. Da können Sie sich noch draußen Bücher signieren. Und hast du noch irgendwas?
Aber falls noch jemand irgendwas hat.
Ja, noch irgendeine Frage, eine ganz schnelle, weil nämlich die nächsten Leute schon warten. Sonst machen wir da vorne am Stand das. Wenn jemand eine Frage hat an die Autorin, gerne vorne am Stand.
Dankeschön.
Inhalt des Buches liegt es ganz gewiss nicht. Ich habe das aber auch schon gemacht, vor ein oder zwei Leuten. Wollen wir oder wollen wir uns das, möchten Sie das nicht?
Ach, doch, doch. Ich meine, wir haben Gast.
Das hatte ich gerade vor.
Was?
Schon. Meine Damen und Herren, sieht, dass hier also eine unbekannte Person vorne sitzt und liest. Genau vom Heiligen ist hier auszugehen. Der Spieker Verlag freut sich nämlich, Jürgen Hese stellen zu dürfen. Jürgen Hese ist in Elbling, Westpreußen geboren. Also von ihm spricht man eigentlich nur von Superlativen. Er machte sein Studium in Psychologie, Publizistik und Kunstgeschichte an der Freien Universität in. Er promovierte, ist Autor, Regisseur, hat Filmproduktionen im Inland für Fernsehanstalten und öffentliche Auftraggeber fabriziert. Ich mal für seine politischen Imagefilme und seine kunsthistorischen Dokumentationen über das geteilte Deutschland erhielt er nationale und internationale Auszeichnungen, das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Seit 1999 ist Hese freier Autor, Fotograf und Ausstellungsmacher. Er stellt heute sein letztes Werk Enos vor und jetzt einfach mal sagen, den Inhalt und das, was er darüber zu sagen, das möchte Dr. Hese selber sagen.
Sehr gerne. Meine Damen, mein Herr, freue mich, dass Sie da sind, das Angebot reichlich und ich möchte jetzt ein wenig Sie auf mein Buch ein. Bitte? Näher. Die Leser werden durch meinen Roman nach Vietnam geführt und in die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe in beiden Regionen intensiv recherchiert, dieses Buch. Und ich hoffe, das merkt man auch in den Details, die dann entweder amüsant oder spannend sind. Im Mittelpunkt dieses Buches steht ein Junge, ein Kriegsopfer des Vietnamkrieges. Und er kennt er nicht, er weiß nicht, wie er, von wem er gezeugt, wem er geboren wurde. Und er... Nein, das möchte ich jetzt noch nicht erzählen. Der Junge wird nun im Laufe seines Lebens versuchen, seine Herkunft zu erläutern und zu finden. Ein zweiter großer Protagonist dieses Buches ist Jeff McNee. Jeff McNee ist ein amerikanischer Sergeant, der im Vietnamkrieg beschäftigt war.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.